Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier wieder das Info bei Radio Dreieckland, heute am Freitag, das Freitagsinfo. Zuallererst noch eine Meldung in eigener Sache, beziehungsweise eine Frage in eigener Sache. Eifrige Hörerinnen und Hörer werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass sich seit einigen Wochen hier im Radio eine Diskussion tut, eine Diskussion aufgezogen an der Kritik, die von innerhalb und von außerhalb des Radio Dreiecklands kam, die Kritik am Programm, Stichworte Unhörbarkeit, technische Mängel, Ideologie und so weiter, ich will das nicht näher ausführen, und eine Kritik an den Strukturen, wie das Radio Dreiecklland organisiert ist. Dazu hat das Redaktionsplenum am letzten Mittwoch, das sozusagen das höchste beschlussfassende Organ hier im Radio, hat dazu einen Beschluss gefasst. Ich lese den einfach mal vor. Das Redaktionsplenum hält eine konzentrierte Diskussionsphase ab Anfang Januar für notwendig im Zusammenhang mit einer massiven Einschränkung des Sendebetriebs. Über die Diskussionsphase und über die Einschränkung des Sendebetriebs soll auch auf der Hörerinnenversammlung diskutiert werden. Diese Hörerinnenversammlung soll allerhöchstwahrscheinlich am 11. Dezember stattfinden und wir heute im Freitagsinfo wollen euch jetzt eine Frage stellen, eine Frage, für die am Ende der Sendung, ich schätze so ab 10 vor 7, auf jeden Fall noch weiterer Platz sein wird. Ich würde vorschlagen, dass wir die Diskussion oder die Meldungen oder die Anrufe oder was auch immer, die dann kommen, dass wir die dann ab 10 vor 7 zusammen dann behandeln können oder hier im Info auf Sendung geben. Und die Frage, die uns vielleicht sinnvoll erschien zu stellen, ist die Frage, ob es Vorschläge gibt, was auf der einen Seite auf der Hörerinnenversammlung im Dezember, als auch während dieser Diskussion über die Kritik und über die Möglichkeit, diese Kritik konstruktiv weiterzuentwickeln, zu einer Änderung vielleicht des Programms, ob es Vorschläge gibt, die, ich wiederhole das nochmal, sowohl für die Hörerinnenversammlung als auch für die Diskussion im Januar gemacht werden, also dass wir die in die Vorbereitung eben dieser beiden Diskussionen benutzen können oder ob es eventuell von der Seite der Hörer und Hörerinnen grundsätzliche Kritik an der bisherigen Vorgehensweise gibt. Ich oder wir werden diese Frage nochmal schätzungsweise gegen 10 vor 7 wiederholen und wir möchten dann auch dann die letzten 10 Minuten dieses Infos vielleicht nutzen. Ja, dann geht's erstmal weiter im Programm. Was haben wir heute am Freitag für euch vorbereitet? Da gibt es erstmal ein...
Ja, es gibt in England in dieser Woche, da ist die erste Kernfusion gelungen und wir haben mit einem Physiker des Öko-Instituts Darmstadt ein Gespräch geführt. Was ist eigentlich Kernfusion und welche Risiken gehen davon aus?
Des Weiteren, gestern ist in Hamburg der Infoladen Schwarzmarkt von der Polizei durchsucht worden. Wir haben mal näher nachgefragt. Jemand von diesem Infoladen Schwarzmarkt war bei uns an der Strippe heute.
Und dann als dritten Beitrag haben wir einen Beitrag über 7 Leute, die im Sommer wegen einer angeblich kriminellen Demo in der Freiburger Innenstadt ein Strafverfahren angehängt bekommen haben. Und damit war es dann scheinbar doch noch nicht genug. Es gab eine neue Anschuldigung und einen neuen Prozess. Dazu haben wir ein Interview mit der Marion geführt.
Wir haben auch heute Studiogäste, und zwar aus Frankfurt. Die erzählen erstmal was zu Guatemala. Sie war nämlich bei einer Delegation dabei, die im Sommer nach Guatemala gefahren ist. Und die Leute, die im Studio sind, sind Studenten und Studentinnen von der Uni Freiburg. Die haben dort ebenfalls studentische VertreterInnen getroffen und haben sich auch ganz speziell um die medizinische Versorgung da gekümmert beziehungsweise sich darüber informiert. Des Weiteren werden die auch noch was erzählen zu der Situation von Flüchtlingen in Frankfurt. Da sind im Studentinnenhaus einige Flüchtlinge untergebracht, die in die deutschen Ostgebiete abgeschoben werden sollen beziehungsweise dorthin verbracht werden sollen. Dass die das nicht wollen, ist bei der augenblicklichen Situation vielleicht einleuchtend. Gut, aber jetzt erstmal zum Programm.
Also Also letzte Woche ist ja in England die erste Kernfusion geglückt und die wissenschaftliche Welt hat jubiliert. So kam es jedenfalls in manchen Zeitungen rüber. Was erwarten sich denn die Wissenschaftler, sage ich mal, davon, von dieser Kernfusion?
Tja, bei der Kernfusion wird ähnlich wie auch bei der Kernspaltung in Reaktoren wird Energie erzeugt. Das ist bei einer einzelnen Fusion, in dem Fall von Deuterium und Wasserstoff Tritium, also zwei Wasserstoffisotopen, ist es auch eine relativ große Menge. Man hat diesen Prozess jetzt zum ersten Mal für ungefähr eine Sekunde in Gang gehalten. Das ist ein Prozess, wo Temperaturen von vielen Millionen, auch über, ich glaube, etwa 200 Millionen Grad Celsius waren es in dem Fall, auftreten. Ist also nicht ganz unproblematisch. Und da hat man also jetzt diese eine Sekunde erreicht. Das Problem ist natürlich, dass wenn man kommerzielle Anlagen betreiben will, man diesen Prozess nicht eine Sekunde laufen lassen darf, sondern dann muss man den über Wochen, Monate aufrechterhalten. Das bringt aber ganz andere und neue technische Probleme mit sich. Man muss sich jetzt vorstellen, man hat 30 Jahre gebraucht, um auf diese eine Sekunde zu kommen. Es ist die Frage, wie lange braucht man, um auf Monate zu kommen. Die Schätzungen von der Seite der Wissenschaftler, wie lange man für kommerzielle Anlagen noch brauchen würde, sind etwa 50 Jahre gewesen. Das heißt aber, dass tatsächlich heute niemand weiß, wie so eine kommerzielle Anlage tatsächlich funktionieren soll, wie die konkret aussehen soll. Und wenn man sagt 50 Jahre, dann ist es soweit, dann heißt es, das ist die nächste Generation, die das machen muss. Aber die heutigen Wissenschaftler wissen das noch nicht. Ja, die Risiken, die diese Energieform noch in sich birgt, sind im Prinzip wohl, also soweit man das heute schon abschätzen kann, geringer als bei der Kernspaltung, aber auch nicht null, also keine hundertprozentig umweltfreundliche Energiequelle, weil man nämlich auch wieder mit radioaktiven Stoffen umgeht. Tritium, was am Verschmelzungsprozess beteiligt ist, ist ein radioaktiver Stoff. Dann erzeugt man in der Anlage radioaktive Stoffe durch Neutronenstrahlung, so wie in Kernspaltungsreaktoren auch, dass man nachher radioaktive Komponenten, eine radioaktive Ruine stehen hat, wenn die Anlage stillgelegt werden soll. Man hat das Problem der Proliferation, Weiterverbreitung von Kernwaffen, insofern als ja durch das Tritium auch eine Substanz gehandhabt wird, die für Kernwaffen relevant ist. Es wird auch diskutiert, im Moment ein weltweites Überwachungssystem für diese Substanz zu installieren. Dann hat man das Problem, wie kommt man an das Tritium, was man für den Verschmelzungsprozess braucht. Die heute übliche Methode ist, dass man das in Spaltungsreaktoren erbrütet, sozusagen durch Bestrahlung von Lithium. Das heißt, man bräuchte andere Reaktoren, normale Kernreaktoren, um überhaupt den Grundstoff für die Fusion zu kriegen. Jetzt wird zwar gesagt, dass man möglicherweise auch das Tritium direkt im Fusionsreaktor wieder in der Wand erzeugen kann, aber das ist nochmal ein zusätzliches technisches Problem. Also man kann davon ausgehen, dass die ersten Generationen von solchen Fusionsreaktoren, also die ja auch noch Zukunftsmusik sind, aber dass die einhergehen werden wohl mit weiterer Nutzung der Kernenergie, wie wir sie heute kennen, also auch mit deren Risiken noch verbunden sind.
Ich würde gerne nochmal auf die Motivation zurückkommen, warum so eine Forschung betrieben wird, wenn doch offensichtlich die Risiken der Kernenergie zumindest mittelfristig überhaupt nicht überwunden werden können. Warum nehmen Sie dann nicht Ihre Kernenergie weiter?
Ja, die Alternative hat man eigentlich im Wesentlichen dadurch, dass man nicht auf die Ressourcen von Uran angewiesen ist, denn die sind auch sehr begrenzt. Wenn man das Tritium jetzt nicht in uranbetriebenen Reaktoren erzeugen würde, dann wäre das eine Energiequelle, also was mit noch mehr Aufwand wohl auch machbar ist, dann wäre das eine Energiequelle, die praktisch unbegrenzt ist.
Also könnte man sagen, dass es eigentlich nicht darum geht, die Umweltrisiken der Kernenergie irgendwie runterzufahren, sondern dass es darum geht, sich von den Ressourcen unabhängig zu machen, von den Uranressourcen.
Ja, das war die ursprüngliche Intention, als man vor Jahrzehnten angefangen hat, in der Richtung zu forschen.
Vielleicht schmackhaft und akzeptabel sollte uns die Kernfusion ja gerade mit dem Argument gemacht werden, dass damit die Kernenergie, wie sie verharmlosend so gern genannt wird, abgelöst wird und die zwar beherrschbaren, aber doch unangenehmen Risiken und Nebenerscheinungen dieser Energiegewinnungsart, der Kernenergie nämlich, im Verlaufe des technischen Fortschritts
überwunden werden und die sorgenfreie Zeit der unendlichen und sorgenfreien Energiegewinnung beginnt, ermöglicht durch den wunderbaren Fortschritt in Wissenschaft und Technik. Weniger bekannt ist, dass die eigentliche Motivation, wie vorhin im Interview rausgekommen, zumindest die Motivation der Geldgeber darin liegt, dass die unerwünschte Abhängigkeit von Ressourcen abgeschüttelt werden soll. Von Ressourcen, deren ungehinderte Ausbeutung zu Billigspreisen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt vielleicht ja auch doch nicht auf ewig gesichert ist. Dafür sind dann natürlich auch wieder Risiken akzeptabel. Sollten also wieder einmal Vorbereitungen getroffen werden, die Festung der Industriestaaten aufzubauen, damit die Zugbrücke endlich hochgezogen werden kann. Schwarzmarkt von der Polizei durchsucht worden. Hier am Telefon ist jemand von diesem Infoladen am Schwarzmarkt und vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie das abgelaufen ist.
Gekommen sind sie wegen der Radi 144 und dann Verdacht einer Straftat nach § 129a, Werbung für die terroristische Vereinigung Revolutionäre Zellen. Da war auch eine Erklärung in der Radi drin, ne? Mhm. Und dann halt Auftrag, Beschlagnahme von der Radi und allen damit zusammenhängenden Gegenständen. Sehr nett. Na, und dann waren sie ungefähr 5 Stunden hier drin und haben wirklich jede Ecke nach allem durchsucht und haben bergeweise Zeug rausgeschleppt. So an die 30 Radis, an die 30 Bücher, Rote Zora, das Angehörigeninfo Nummer 75, das ist das, wo das Interview mit Karl-Heinz Delvo drin ist. Dann haben sie Plakate gefunden, wo Zivilbullen drauf abgebildet waren, einen ganzen Karton voll. Deswegen sind sie schon mal im Laden gewesen, haben sie da nicht gefunden, diesmal leider doch. Dann haben sie T-Shirts mitgenommen mit der Aufschrift We Love You RAF und haben sich vom Faxgerät das Journal ausdrucken lassen, um festzustellen, an wen gefaxt wurde und von wo was reingekommen ist. Das war im Wesentlichen das, was sie mitgenommen haben. Und ja, die haben dann irgendwie schon noch gesagt, dass sie hinter den Vertriebsstrukturen der Radi her sind, dass es ihnen darum geht, das irgendwie aufzudecken.
Habt ihr irgendwie den Eindruck, dass sie auch überhaupt nicht nur hinter den Vertriebsstrukturen der Radi hinterher sind, sondern auch hinter Strukturen, sage ich mal, einer radikalen Linken oder sowas, dass sie vielleicht auch Telefonnummern gesucht haben und solche Sachen, um Strukturen aufzudecken?
Haben sie sich zumindest nichts notiert. Die sind auch die ganzen Notizbücher durchgegangen, Adressbücher, aber die haben sie alle nur durchgeblättert und nichts aufgeschrieben. Also so die Leute haben auch die ganze Zeit durch die Fenster reingucken können und zum Teil halt mitgekriegt, was sie machen. Und drin waren auch 3 von uns und 3 Anwältinnen, die auch mitgeguckt haben.
Kam diese Aktion der Polizei jetzt einfach aus heiterem Himmel oder hat sich das bereits vorher angekündigt?
Ja, irgendwie, es war schon die 3. Durchsuchung jetzt wegen der Radi. Nicht in Hamburg allein, sondern in München ist ein Laden durchsucht. In Berlin ist ein Laden durchsucht worden und angeblich in Karlsruhe, aber da wissen wir nichts Genaueres mit Karlsruhe. Und ja, die haben hier halt auch auf die ganzen Zettel immer 3. Objekt geschrieben. Das hat ja letzte Woche einen Weltartikel gegeben, ne? Wo auf die Radi hingewiesen wurde, da haben sie speziell sich so ein Organisierungspapier rausgegriffen gehabt, von wegen, oh ja, die radikale Linke organisiert sich wieder, hatten da dann auch nochmal auf Infoläden als Teil der Struktur verwiesen. Und irgendwie war das schon abzusehen, oder wir schätzen es auch so ein, dass dieser Weltartikel vorbereitend war, ne?
Also auf diese Aktion hin, ja. Und dass vielleicht auch noch in anderen Städten welche folgen,
ja.
Das könnte man auch erwarten.
Doch, damit ist schon zu rechnen, denke ich.
Gut, bleibt also festzuhalten, dass ein Artikel in der Welt eventuell möglicherweise als Vorbereitung gedient hat für diese Aktion jetzt von der Polizei, dass die 3 Ersten bereits über die Bühne gegangen sind und wer weiß, wie viele also noch kommen. Und wie schon so oft, sie suchen eine Ausgabe der Zeitschrift Radikal, und zwar die, wo das Interview mit Karl-Heinz Delvo drin ist.
Ich habe die Marion jetzt hier im Studio. Die war ja schon öfter bei Radio Dreieckland, hat Interviews gegeben zu der Blockade des Kreiswehrersatzamtes und den darauf folgenden Prozessen. Und eigentlich hätte ja eigentlich mit diesen ersten Prozessen das Ganze zu Ende sein sollen, aber dem ist nun nicht so. Es sind wieder neue Prozesse da aufgefahren worden, neue Anschuldigungen. Könntest du uns dazu etwas erzählen?
Ja, es ist für uns jetzt was ziemlich eigentlich Unglaubliches passiert. Wir haben damals, wie gesagt, im Januar Kreiswehrersatzamt blockiert, haben die Strafbefehle bekommen wegen der Nötigung und haben jetzt nach und nach unsere Prozesse auch gehabt. Und damals haben wir ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um auf die Prozesse aufmerksam zu machen. Unter anderem haben wir auch mal einen Slow Walk auf der Kaiser-Josef-Straße veranstaltet. Slow Walk bedeutet in dem Fall, dass man extrem langsam geht. Wir haben alle schwarze Tücher umhängen gehabt, als Talar sozusagen, also Aktenordner in der Hand und sind so ganz langsam die Kaiser-Josef-Straße entlang gelaufen. Für die Strecke Martinstor zum Kaufhof Schneider haben wir zum Beispiel eine Stunde gebraucht. Und als wir es gemacht haben, dazu hat einer Flugblätter verteilt. Die Reaktion der Bevölkerung war großartig. Die haben uns direkt die Flugblätter aus der Hand gerissen. Die fanden die Aktion sehr gut. Als wir vielleicht gerade 10 Minuten gelaufen sind, da kam eine Zivilstreife vorbeigefahren im Auto.
Könntest du vielleicht mal zwischendurch sagen, wann dieser Slow Walk war?
Dieser Slow Walk, der war Anfang Juli, müsste er gewesen sein. Hm. Und da kam eben die Streife vorbei. Diese Polizeistreife aus dem Auto hat anscheinend wahrscheinlich eine Fußstreife vom Revier Nord angefordert. Als sie dann am Kaufhof Schneider waren, kam sie auch und hat gemeint, ja, sie wollten die Personalien von einem Verantwortlichen von uns haben. Dann haben wir gesagt, bei uns gibt es keinen Verantwortlichen, wir sind alle genauso viel oder genauso wenig verantwortlich und entweder sie sollen alle Personalien aufnehmen oder keine. Daraufhin haben sie gesagt, okay, nehmen sie alle auf, jetzt haben aber zwei aus unserer Gruppe ihren Personalausweis vergessen gehabt. Das heißt, es hat sich einer bereit erklärt, seine Personalien zu geben, aber eigentlich unter der Voraussetzung, dass er nicht der Leiter ist. Dann haben sie gesagt, ja, das ist okay. Und wollten uns aber trotzdem eigentlich verbieten, diesen Slow Walk weiterzuführen. Haben wir vielleicht 5 Minuten mit ihnen diskutiert. Und geendet hat es damit, dass sie gesagt haben, ja, wie lange das noch gehen würde. Haben wir gemeint, 3/4 Stunde. Und sie haben gesagt, okay, können wir fertig machen.
Ja, war das vielleicht auch eine Reaktion dann von Seiten der Bullen halt auf die öffentliche Resonanz, die ihr da bekommen habt? Ihr hattet ja Flugblätter verteilt und die Leute scheinen ja, die euch ja schon fast aus den Händen gerissen zu haben.
Ja, also die Reaktion war schon extrem gut. Es kann vielleicht sein, ich weiß es nicht. Als die Polizei mit uns diskutiert hat und gemeint hat, wir dürften nicht weitermachen, sind auch schon ein paar Passanten uns herumgestanden und haben gemeint, ja, das ist doch okay, was die machen, wir finden es unheimlich gut und lassen sie sich doch. Hm. Ja gut, ich kann wirklich nicht sagen, warum die uns schließlich haben weitermachen lassen, zumindest haben wir es weitergemacht und wir haben eigentlich gedacht, dass die Sache damit eigentlich soweit mal okay wäre. Und wir haben eigentlich jetzt wirklich nicht schlecht gestaunt, als Anfang August kam für denjenigen, der die Personalien angegeben hat und derjenige, der als Verantwortlicher die Adresse unter dem Flugblatt hatte, da kam dann plötzlich die Vorladung zur Kripo wegen einer Anzeige Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Sie waren verantwortlicher Leiter.
Mit 7 Leuten.
Ja, genau. Naja, fanden wir alle nicht gerade so witzig. Die beiden sind, glaube ich, auch nicht dann hingegangen zu diesen Terminen. Mhm. Und also ich habe eigentlich ehrlich gesagt fast damit gerechnet, dass die Sache damit ja halbwegs vielleicht gestorben wäre. Und aber jetzt, vor einer guten Woche, kamen plötzlich die Strafbefehle an die beiden und in der echt unverschämten Höhe von 20 Tagessätzen an 20 Mark. Das heißt, wir haben jetzt die gleiche Höhe bekommen an Strafe, wie wir damals für die Nötigung laut Strafbefehl bekommen haben.
Und wie habt ihr reagiert?
Wir waren ziemlich stinksauer, ehrlich gesagt. Also ich finde, irgendwo ist mir wirklich die Grenze der Lächerlichkeit überschritten und die Staatsanwaltschaft hat es eindeutig überschritten inzwischen. Also uns wegen so einer Sache, wo wir noch nicht mal, wir haben keine Straßenbahn, wir haben keinen Bus blockiert. Wer sobald Bus oder Straßenbahn kam, sind auf die Seite gegangen, haben die durchgelassen und seinen Strafbefehl in dieser Höhe zu schicken, also das ist einfach nur noch lächerlich.
Ja, und ihr plant einen Einspruch oder wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen?
Einspruch ist inzwischen eingelegt von den beiden. Dazu haben wir eben heute nochmal einen Slow-Walk gemacht, ganz bewusst. Mhm. Den haben wir aber angemeldet, das heißt, wir kriegen dafür hoffentlich keine Strafbefehle. Ja. Da haben wir eben heute nochmal einen Slow-Walk. Eigentlich war geplant, einen Slow-Walk bis zum Amtsgericht, bis zur Staatsanwaltschaft zu machen dort und dann Einspruch einzulegen. Ja, es hat ziemlich geregnet. Es ist ein bisschen, ja, es ist ein ziemlich viel kleinerer Slowoke geworden, als wir eigentlich geplant hatten.
Wie viele Leute waren denn dabei?
Heute waren es nur 5, damals waren wir 7. Mhm.
Und die öffentliche Resonanz bei diesem Slowwalk?
Ja, heute war die öffentliche Resonanz zwar ganz gut, aber lang nicht so wie damals, weil es war schlechtes Wetter, es war jeder in Eile. Irgendwie, man merkt schon, so ein ganz anderes Publikum, es fängt langsam das Weihnachtsgeschäft an, jeder war heute einfach gestresst.
Ja, ihr hattet damals, also im Sommer bei dem ersten Slowwalk, ja auch Plakate dabei gehabt. Wie war das heute?
Heute haben wir trocken Slowwalk gemacht. Wir haben eigentlich nur, ohne irgendwelche Begleitmaterialien, bis auf einen Flugblatt, sind wir einfach nur ganz langsam gelaufen, sozusagen als laufendes Ausrufezeichen. Mhm. Und haben dann schließlich als Abschluss, haben die beiden ihren Einspruch beim Richter abgegeben.
Ah ja. Finanziell wird es für euch jetzt wahrscheinlich dann auch kritisch werden. Denn was bedeutet die Anklage jetzt eben im Prinzip anderes als eine erneute finanzielle Schikane?
Ja, es bedeutet noch wahrscheinlich jede Menge mehr als eine finanzielle Schikane, aber es stimmt schon, die finanzielle Seite ist für uns momentan eine sehr wichtige Seite. Und wir haben genauso wie damals noch immer unser gleichen Prozesskosten-Unterstützungsfonds. Und wir sind momentan mehr denn je auf so Spenden momentan angewiesen. Und ich gebe am besten gerade mal kurz die Kontonummer durch. Das ist die Kontonummer 175-9202. Bei der Sparkasse Freiburg, Bankleitzahl ist 680-501-01. Inhaberin des Kontos ist die Astrid Wallrabenstein und als Verwendungszweck kann man angeben Prozesskostenunterstützung.
Mhm. Danke ich mich ganz herzlich und hoffe natürlich, dass der Einspruch für euch erfolgreich sein wird, dass ihr da nicht weiter Probleme bekommt.
Ja, das hoffe ich auch. Vor allem hoffe ich, dass langsam mal diese ganze Strafbefehlszeit und Zeremonie dann mal vorbei ist.
Zu wünschen. Vielen Dank. Gell?
Ja, wir kommen zu dem Studiogespräch zu Guatemala. Hier im Studio sind ein paar Leute, die im Sommer, August, September in Guatemala waren. Ausgegangen ist das vom ASTA Frankfurt und ihr habt auch eine Studierendendelegation dort besucht, beziehungsweise Studierende dort besucht und habt euch speziell um die medizinische Situation in Guatemala gekümmert. Als erstes vielleicht eine einleitende Frage, welche Erfahrung oder beziehungsweise wie sieht es denn im Land im Augenblick aus?
Ja, Guatemala wird ja touristisch immer gelobt als das schönste Land Zentralamerikas. Die Reiseprospekte heben dabei auch immer wieder die Tatsache hervor, dass etwa 60% der Bevölkerung in Guatemala Indigenas sind, also Mayas. Und das im Sprachstil dieser Reiseprospekte, das macht eben den besonderen exotischen Charme dieses Landes aus. Was dabei immer wieder verschwiegen wird, ist natürlich die soziale und die politische Situation des Landes. Die extrem ungerechte Landverteilung, die Guatemala mit vielen anderen lateinamerikanischen Ländern teilt. Und die daraus folgende Verarmung der Bevölkerung. 85% der Kinder in Guatemala sind unterernährt. Die politische Macht liegt nach wie vor bei Großgrundbesitzern und bei dem aufgeblähten Militärapparat. Seit 1954 ein von der CIA organisierter Putsch der demokratischen Phase in Guatemala ein jähes Ende gesetzt hat, lösen sich diese Militärdiktaturen untereinander ab. Sie regieren teilweise offen, repressiv als Militärdiktatur, teilweise unter einer oder hinter einer demokratischen Fassade. Und das ist seit 1986 jetzt auch wieder der Fall. Guatemala hat jetzt wieder eine zivile Regierung. Aber an den eigentlichen Strukturen hat sich überhaupt nichts geändert. Auch an der Repression hat sich nichts geändert. Das heißt, dass es weiterhin werden Menschen verschwinden Menschen. Weiterhin wird gefoltert, entführt und ermordet. Gerade jetzt in den letzten Monaten mussten wir wieder einen Anstieg der Menschenrechtsverletzungen in Guatemala registrieren. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass die Menschen in Guatemala diese Situation nicht einfach so hinnehmen, sondern es gibt eine lange Tradition an Widerstand. Es gibt in Guatemala eine Guerilla, die militärisch immerhin so stark ist, dass die Militärs dort anerkennen mussten, die Guerilla militärisch nicht schlagen zu können. Es gibt eine ganze Reihe von Volksorganisationen, das heißt Gewerkschaften, religiösen Gruppen, indigene Organisationen und auch die studentische Organisation AEU ist ein Teil davon, die den politischen Prozess vorantreiben, um dieser Situation ein Ende zu machen. Der wichtigste Prozess in den letzten 2 Jahren ist der Dialogprozess und die Friedensgespräche, bei denen ein politischer Freiraum erkämpft werden konnte, innerhalb dessen sich die zivile Opposition und die Guerilla untereinander ins Gespräch kommen können, um gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, diese Situation in Guatemala zu ändern.
Wie war denn jetzt konkret eure Einbindung bzw. euer Kontakt mit Leuten in Guatemala? Was für Leute waren das? Was für eine Organisation war das? Und worum habt ihr euch da gekümmert?
Also wir haben eine studentische Delegation zur AEU des hiesigen ASTA dort gemacht. Also das ist die Asociación de Estudiantes Universitarios, der ASTA sozusagen der Universidad San Carlos de Guatemala, die einzig staatliche Universität dort mit 70.000 Studierenden. Ja, unser Ziel, also das Ziel unserer Delegation war, die Kontakte zu der AEU dort zu vertiefen und auszuweiten. Diese Kontakte bestehen seit 89, nämlich seit dem Massaker an 10 Führerinnen der AEU. Also die wurden ermordet bzw. entführt und sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und es gab im letzten Jahr schon mal eine Delegation von 6 bundesdeutschen Asten, die eben diese Morde angeklagt hat, beziehungsweise die Aufklärung gefordert hat, wo sich bis heute immer noch nichts getan hat. Und unsere Delegation steht sozusagen im Rahmen dieser letzten Delegation, um die Kontakte weiterzuführen. Unsere Delegation hat sich zusammengesetzt aus Studentinnen von 3 Fachbereichen, von Medizin, Soziologie und Politologie und einem Krankenpfleger. Und wir wurden delegiert vom ASTA Frankfurt. Kurz will ich noch was sagen zum Hintergrund von der AEU dort. Und zwar steht die AEU seit ihrer Gründung 1920 in der Tradition des Kampfes um soziale Gerechtigkeit. Sie war beteiligt an der bürgerlichen Revolution 1944, genauso wie an der Gründung der ersten Guerilla in den 60ern. Und Grundsätze ihres Kampfes sind eben nach wie vor, sich einzusetzen für die Menschenrechte, für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und die AEU engagiert sich in enger Zusammenarbeit eben mit Gewerkschaften und Bäuerinnenorganisationen gegen die staatliche Repressionspolitik. Dadurch, dass sie sich engagieren für eine Gerechtigkeit und sozialen Frieden, sind sie natürlich auch stark der Repression ausgesetzt, wie alle Volkssektoren, wie alle Leute, die sich dort organisieren. Einige Daten exemplarisch nur dazu. 1980 wurden 36 Uniprofs ermordet und es gab ein Massaker auf dem Campus mit 18 Toten. Danach wurde die Uni erstmal zugemacht. 85 gab es einen weiteren Kahlschlag und eben 89, habe ich ja schon erzählt, sind eben 10 Führerinnen von der AEU ermordet worden.
Ja. Vielleicht was, ja, ihr habt euch ja auch, also in eurer Ankündigung stand medizinische Versorgung. Wie sieht denn der Sektor aus in Guatemala?
Also wenn man die Gesundheitssituation in Guatemala betrachtet, muss man bedenken, dass oder muss man sehen, dass die größten Gesundheitsprobleme in Guatemala, die den größten Anteil der Todesursachen ausmachen, Infektionskrankheiten sind, Durchfallerkrankungen, Malaria, aber auch so Sachen wie Masern oder Grippe, die hier harmlose Krankheiten sind, die aber dort für viele eben tödlich enden, was vor allem auch mit der mangelnden medizinischen Versorgung, aber vor allem auch mit der Unterernährung zusammenhängt. Also wurde ja schon gesagt, 80% der Kinder oder der Menschen in Guatemala sind unterernährt und das trifft eben vor allem die Kinder. Die Versorgung, die gesundheitliche Versorgung, ist auch sehr schlecht. Also wenn man, das lässt sich zum einen festmachen, wenn man den Haushaltsanteil, der für Gesundheit ausgegeben ist, vergleicht zum Beispiel mit dem Haushaltsanteil, der für Militär oder Polizei ausgegeben wird. Und man kann das auch sehen, durchschnittlich kommt etwa ein Arzt oder eine Ärztin auf 4.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Aber fast 70% aller Ärzte arbeiten in der Hauptstadt. Das bedeutet, dass der größte Teil des Landes völlig unterversorgt ist. Wir waren noch auf dem Land, haben dort Gesundheitsposten gesehen, die zum Teil unbesetzt waren. Wir haben dort Gesundheitsposten gesehen, bei denen die mal angefangen worden sind zu bauen, wo es aber mitten im Bau abgebrochen ist, die jetzt als Bauruine da stehen. Und wir haben mit Menschen in Dörfern gesprochen, gerade im Gebiet, wo jetzt die Cholera sich ausbreitet, die also wegen der Cholera Hilferufe an die Regierung losgesendet haben, aber darauf noch keine Reaktion bekommen haben.
Also das hört sich also alles ziemlich miserabel an. Habt ihr denn den Eindruck, dass es irgendeine chancenreiche Bewegung gibt? Also sei es nun die Guerilla, sei es nun andere Volksorganisationen, die irgendwie eine Veränderung durchsetzen können?
Wir haben zwar einen Anstieg von Menschenrechtsverletzungen mitbekommen, aber das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass sich die Volksorganisationen zurzeit gerade wieder verstärkt organisieren, dass die Politisierung zunimmt in Guatemala, dass die Position der Guerilla ziemlich stark ist. Das beweisen eben gerade die Zugeständnisse, die die Regierung machen musste. Sie musste ja anerkennen, dass sie mit der Guerilla reden musste, dass sie militärisch nicht besiegen kann. Und daraus ergeben sich Freiräume, in denen etwas in Bewegung kommt. Es zeigt sich auch daran, dass das Regime in Guatemala gezwungen war, exemplarisch einige Militärs vor Gericht zu stellen wegen Menschenrechtsverletzungen. Das ist natürlich erst ein Anfang, aber das kommt auch aufgrund eines Drucks zustande, der im Land selber produziert wird, im Land selber sich organisiert durch die Volksorganisationen, aber auch international.
Gut, ich denke, das Ganze war nur ein kurzer Aufriss von Fragen, die natürlich hier im Rahmen von 10 Minuten oder was nicht beantwortet werden können. Ihr seid da hier in Freiburg heute Abend, um eine Veranstaltung zu machen in der Uni im Raum 1016 um 20 Uhr, stimmt das, ja?
Ja.
Und ihr werdet dann wahrscheinlich noch näher eingehen auf die ganzen Fragen, die wir hier nur ganz kurz angerissen haben.
Ja,
sehe ich das richtig, ja? Gut. Ja, und hier ist wieder dieselbe Diskussionsrunde wie eben gerade. Wie gesagt, die Leute aus Frankfurt waren nicht nur in Guatemala, sondern sind auch beim AStA Frankfurt dabei, wenn es darum geht, Flüchtlinge vor ihrer, ich will es mal Abschiebung nennen, in die östlichen Teile Deutschlands zu bewahren, wo ihnen ja bekanntermaßen rassistische Hetze droht. Vielleicht könnt ihr kurz was dazu erzählen, wie das gerade aussieht, wie die Unterstützung ist, beziehungsweise wie die Chancen sind für die Flüchtlinge in Hessen zu bleiben.
Ja, also wir sind aus Guatemala zurückgekommen und just an diesem Tag hat eben Daniel Cohn-Bendit auf dem Römer eine Rede gehalten und Frankfurt zur multikulturellen Stadt erklärt und zur internationalen Flüchtlingsstadt. Genau an diesem Tag standen eben 30 Leute vor den Toren Schwalbachs und wurden nicht aufgenommen, und zwar Doppelflüchtlinge. Doppelflüchtlinge deswegen, weil sie aus der ehemaligen DDR geflohen waren, aus Thüringen, und hier wieder um Aufnahme suchten. Und sie waren geflohen aufgrund der Angriffe, aber nicht nur aufgrund der Angriffe, sondern auch aufgrund des alltäglichen Rassismus dort, der also nochmal eine ganze Spur krasser ist als hier. Und diese Flüchtlinge wurden also für eine Nacht untergebracht in Schwalbach in der Kantine, und am nächsten Tag unter Polizeigewalt mussten sie das Lager verlassen.
Schwalbach ist ein Flüchtlingslager, sollte man
Schwalbach
vielleicht dazu sagen.
Schwalbach ist die hessische Gemeinschaftsunterkunft, genau, von Hessen. Und an der Uni wurde also ein Notquartier geschaffen, und zwar waren 15 von diesen 30 anderswo untergekommen und 15 haben wir aufgenommen. Diese Gruppe war aus Ilmenau und wurde ursprünglich über Hessen verteilt. Also Ilmenau ist Thüringen. Am Samstag drauf kamen nochmal 13 Flüchtlinge und mittlerweile sind also in der Uni im Studentinnenhaus 26 untergebracht und 7 weitere haben wir schon in Kirchengemeinden untergebracht. Ja, es ist also so, dass wir versuchen, für die Flüchtlinge hier ein Bleiberecht zu erkämpfen, beziehungsweise insgesamt einen Transferstopp in die Ex-DDR erreichen wollen, was von der hessischen Landesregierung also schlichtweg abgelehnt wird, beziehungsweise die Position war noch vor einer Woche, wir sollen sie doch zurückschicken. Jetzt heißt es, sie würden von Hessen aufgenommen werden, aber Thüringen müsste zustimmen, und Thüringen behauptet, Thüringen sei sicher, und es stand sogar in der Rundschau zu lesen, dass einige Leute in Thüringen davon ausgehen, dass die Leute sich Selbstverletzungen zufügen.
Ja. Also das Ganze auch, um Thürings Imageverlusten vorzubeugen, selbstverständlich.
Genau. Ja, an der Uni hat sich jetzt also ein Kreis organisiert, die verschiedene Sachen übernommen haben, also eine Öffentlichkeits-AG, eine Jura-AG, die Umverteilungsanträge stellen, und eine Versorgungs-AG und Bürobesetzung, Sicherheitsgruppe für nachts. Und wir brauchen natürlich auch unbedingt finanzielle Unterstützung. Wir haben viele Briefe schon verschickt, aber das versickert halt auch immer mal wieder irgendwie. Deswegen wollte ich im Rahmen dessen jetzt hier mal die Kontonummer angeben.
Die zweite Kontonummer heute Abend, aber
mal. Ja, und zwar das Spendenkonto des Unterstützerinnenrats für Flüchtlinge an der Uni Frankfurt. Und zwar Kennwort Schwalbach, Kontonummer 198161. Und zwar ist es die Ökobank Frankfurt, Bankleitzahl 500 901 00.
Ja, und kannst du irgendwie abschätzen, wie viel Leute mitmachen, ob da irgendwelche Chancen bestehen bei der ganzen Sache? Also dass die Leute nicht abgeschoben werden nach Thüringen?
Also es sieht jetzt so aus, dass die hessische Landesregierung ja gesagt hat, sie würden sie aufnehmen, aber Thüringen nicht. Und unser Druck verschärft sich jetzt massiv auf Thüringen. Aber inwieweit uns das gelingen wird, vor allen Dingen ist das Ganze auch nicht so befriedigend, weil wenn wir es schaffen, dass die also sozusagen umverteilt werden, in Hessen bleiben können, müssen dafür natürlich andere wieder rüber. Mhm. Also im Grunde.
Gut, also als kurze Darstellung, was in Frankfurt läuft. Ich denke, wir haben sicherlich hier in Freiburg auch ähnliche Aktivitäten und viel mehr sind eigentlich notwendig. Ich weise nur darauf hin, auf die Wachen vor den Flüchtlingsheimen hier in Freiburg, die jedes Wochenende stattfinden. Und da werden wir auch am Ende dazu noch einen Veranstaltungshinweis durchgeben.
Im letzten Freitagsinfo wurde bereits auf eine Veranstaltung hingewiesen, die von der Lahrer Männergruppe anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens durchgeführt wird. Es handelt sich dabei um einen Vortrag von Volker Elis Pilgrim, verbunden mit einer Lesung aus seinem im Frühjahr 92 erscheinenden Buch Männergewalt, ihre unzähligen Gesichter, ihre unzähligen Geschichten. Wir haben mit einem Vertreter der Männergruppe gesprochen und ihn gebeten, uns die Person und Bücher des Autors kurz vorzustellen.
Pilgrim, Jahrgang 42, ist einer der Männer, die parallel zur Entwicklung der Frauenbewegung immer wieder provozierend Stellung genommen haben gegen die Gewalt und Ausbeutung durch die Männer und für ein neues Denken und Handeln von Männern. Seine Bücher befassen sich aus Männersicht damit, warum Männer so geworden sind und so werden, wie sie sind. Bekannt wurde er durch sein wichtigstes Buch Manifest für den freien Mann. In den Muttersöhnen untersucht er anhand von bekannten Gestalten aus der Weltgeschichte, was Männer so veranlasst, Gewalttaten zu begehen und die Welt und die Umwelt zu zerstören. In einem anderen, neueren Buch, Adieu Marx heißt es, zeigt er auf, dass der Begründer des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus im Umgang mit Menschen, zumal mit den Frauen seines eigenen Haushalts, sich zutiefst asozial verhält. Mhm. In einem anderen Buch, in Dressur zum Bösen, stellt er die Frage nach den Ursachen des Hasses, der sich täglich in Form von Gewalt, Bedrohung, Verseuchung, Vergiftung, einmal in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch gegenüber unserer Umwelt entlädt.
Die Ursachen für Männergewalt sucht Pilgrim vor allem in den patriarchalischen Erziehungs- und Gesellschaftsstrukturen festzumachen. Diese über alle Institutionen hin gefestigten Strukturen mit ihren Gewaltgesichtern werden nicht nur vorgelebt, sie werden vielmehr weitergetragen, von heranwachsenden Männern selbst verinnerlicht. Die Folge: Der Mann versucht, verschiedene innere Bedürfnisse, die diesem Männerbild widersprechen, in sich klein zu halten und mit Gewalt zu unterdrücken. Die psychische Energie, die der Mann hierfür aufwendet, um mit seiner inneren Struktur selbst dem Bild des starken Mannes zu entsprechen, entlädt sich nach außen, spiegelt sich wieder in Aggression, in Gewalttaten, Zuschlagen. Bestätigung für sein eigenes gewalttätiges Verhalten findet er nicht zuletzt in bestimmten sogenannten Vorbildertypen, die, und sei es über Leichen, natürlich immer auf der Straße des Erfolges gehen. Identifikationsobjekte, die eben diese Stärke, Macht und Aggressivität repräsentieren. Die Ansozialisierung von Männergewalt. Auch wenn die Veranstaltung von einer Männergruppe ausgeht, wird dieses Thema wohl nicht nur für Männer interessant sein, sondern gerade auch für Frauen, die ja täglich mit den verschiedenen Formen von Männergewalt konfrontiert werden. Interessant allemal, da nach dem Vortrag die Möglichkeit einer Diskussion besteht, sicherlich einer Kontroversen. Hier noch einmal der genaue Veranstaltungshinweis. Volker Elis Pilgrim zu dem Thema Männergewalt, ihre unzähligen Gesichter, ihre unendlichen Geschichten. Am Dienstag, dem 19.11.91 um 20 Uhr im Flugsaal Lahr in der Kaiserstraße.
Wir kommen jetzt nochmal auf die Frage, die wir am Anfang der Sendung gestellt haben, nämlich bezogen auf die Programmkritik und Strukturkritik-Diskussion im Radio Dreieckland. Wie gesagt, eifrige Hörer und Hörerinnen haben davon vielleicht schon mal was gehört. Es geht einfach darum, dass sich eine Kritik geäußert hat an der Art und Weise, wie das Programm aussieht, an der Art und Weise, wie in Radio Dreieckland Strukturen sind. Und die Konsequenz hat das Redaktionsplenum gezogen. Es hat einen Entschluss gefasst, ich lese nochmal kurz vor, das Redaktionsplenum hält eine konzentrierte Diskussionsphase Anfang Januar für notwendig im Zusammenhang mit einer massiven Einschränkung des Sendebetriebs. Über die Diskussionsphase und über die Einschränkung des Sendebetriebs soll auch auf der HörerInnenversammlung diskutiert werden. Diese soll am 11. Dezember sein. Und wir hatten uns dazu eine Frage überlegt. Vielleicht sollten mal Leute anrufen, die nicht unbedingt in Radiostrukturen drinstecken, denn das mal der Blick von außen vielleicht, den finden wir auch ganz wichtig. Also die Frage war, ob es Vorschläge gibt, was entweder auf der HörerInnenversammlung oder auch während der Diskussion im Januar diskutiert werden soll, das also dann damit in die Vorbereitung dieser beiden Diskussionen einfließen kann oder ob das Ganze einfach grundlegend kritisiert wird, wie es bisher abgelaufen ist. Ihr könnt hier anrufen, die Studiennummer, das haben wir leider am Anfang vergessen durchzusagen, bitten nochmal um Entschuldigung. Ja, also die Studiennummer ist 31 028 0761 31 028. Could you say that men for king and country all must die? Misty, you're a better man than I. Yeah, Misty, you're a better man. Vielleicht war ja unsere Frage zu unverständlich formuliert. Vielleicht will auch niemand anrufen. Ich kann kurz nochmal sagen, worum es in der Frage gehen sollte. Ob es Anregungen von Hörer oder Hörerinnenseite gibt, spezielle Kritik am Radio, die uns vielleicht in der Diskussion weiterbringen kann. Also mir gefällt dieser Ausdruck, der Blick von außen, der manchmal ganz wichtig ist. Vielleicht ruft er nochmal an. Wir fangen auf jeden Fall schon mal mit den Veranstaltungshinweisen an. Vorhin das Studiogespräch zu Guatemala, die Delegation aus Frankfurt, die in Guatemala war, die wird heute Abend in der Universität sein und das Ganze etwas ausführlicher besprechen. Also der Bericht aus Guatemala von einer StudentInnengruppe, die im Sommer in Guatemala war. Stichpunkte medizinische Versorgung, Situation allgemein und speziell für Studenten und Studentinnen. Heute Abend in der Universität um 20 Uhr im KG1, Raum 1016.
Ebenfalls heute Abend um 20 Uhr in der Fabrik im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 hier in Freiburg eine Veranstaltung und Ausstellung zu dem Thema Wohnutopien. Was sind Utopien und was heißt da wohnen? Villa mit Swimmingpool vielleicht? Ein Ökohof? Vielleicht besetzte Häuser? Menschen aus Zürich jedenfalls stellen ihr Projekt vor. Karthago. Heute Abend 20 Uhr.
In der Fabrik.
Das hatte ich gesagt.
Wie jeden Freitag, die Prozesskneipe in der Wagenburg mit Volksküche bei jedem Wetter. Das ist heute, glaube ich, ganz wichtig. Das ist in Freiburg-Lehn im Zinklern.
Und dann in der Reihe Musik in Konzentrationslagern. Da habe ich jetzt hier eine ganze Liste von Veranstaltungen, die finden alle morgen am Samstag statt. Und da geht es los um 10 Uhr mit Jazz in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Das wird von Guido Fackler geleitet. Und es geht dann nach Pausen auch weiter um 14 Uhr. Da werden Dokumente der KZ-Musik gebracht und dann um 15.15 Uhr, also anschließend, stellt Beate Schröder Nauenburg das Stuttgarter Projekt Komponisten als Opfer der Gewalt vor. Um 16.30 Uhr ist dann die Abschlussdiskussion Und all diese genannten Termine, die finden statt in der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg in der Schwarzwaldstraße 141.
Ebenfalls heute Abend im Radikaldemokratischen Zentrum die Frage Ghetto St. Christoph. Es geht um das Flüchtlingslager auf dem Flughafen St. Christoph im Nordwesten von Freiburg. Da sollen nach den Plänen von bestimmten Behörden 1200 Asylbewerberinnen untergebracht werden. Ein Vertreter, eine Vertreterin des Sozial- und Jugendamts wird das verteidigen und ein Vertreter, eine Vertreterin der linken Liste, Friedensliste, wird dann wohl was dagegen sagen. Es wird dann auch noch eine offene Diskussion geben.
Und dann noch ein letztes Mal für diese Sendung zum Thema Guatemala. Eine weitere Veranstaltung, und zwar zur Friedensarbeit in einem Land, wo der unerklärte Krieg gegen indigene Bevölkerung und Opposition immer brutaler wird. Heike Kammer zeigt Dias und berichtet über ihre Arbeit bei den Internationalen Friedensbrigaden, PBI. Das findet am Sonntag, dem 17.11. um 19.30 Uhr in der Habsburger Fabrik im Hinterhaus statt.
Das Frauenforum Emdingen lädt ein zu einem Frauenfrühstück am Sonntag, den 17. November um 10 Uhr in der Post am Marktplatz. Unter dem Thema Reden, Essen, neue Bekanntschaften machen, werden verschiedene Frauen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen bedöselt hier, wird es eine Buchvorstellung geben von Cornelia Rieder. Frauen werden ihre Bilder und Kunstgewerbeartikel vorstellen und es gibt Informationen von Notruf, Frauenkultur, Flüchtlingshaus und Frauengesundheitszentrum. Das Programm bietet auch noch weiteren Raum. Als nächstes noch ein Hinweis, die Antifa-Tage, antirassistischen Tage in Waldkirch, da gibt es eine Programmänderung und zwar wird am Sonntagabend ein Bericht, ein Vortrag laufen zu Burschenschaften, Verbindungen und rechtsradikalen Studentengruppen. Das wird nicht am Dienstag, wie angekündigt, den 19.11. sein, sondern am Sonntag, den 17.11. um 20 Uhr im AJZ in Waldkirch. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Wir verabschieden uns von euch und verantwortlich für diese Sendung
waren der Michael
und der Dominik. Entschuldigt die Pause bitte, ja?
It's so hot! Looks like the air drink is chrome. The moon's so full. Why I'm all a pumpkin. You know there's something. The moon was a stone's throw. Stop the show. I need to say hello to the crow. Like the fire piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'd be ice cream. Ice cream for crow. Ice cream by night, sun cream by day. Crow dance a panther.
That's all you answer.
Kommendes Jahr feiert Radio Dreieckland sein 40-jähriges Bestehen. Darum haben wir für 2017 einen exklusiven Jubiläumskalender produziert. 365 Tage, 12 Monate auf einen Blick. In Rot und in Gratis. Und für alle, die schnell zugreifen. Den Jubiläumskalender gibt es bei uns zum Abholen bei Radio Dreieckland auf dem Kreta-Gelände hier in Freiburg in der Adlerstraße 12. Im Dreieckland. Hol ihn dir.